ich sehe uns auf Augenhöhe, was das Grundprinzip angeht, und ich bin einfach nur die mit Erfahrungs- und Wissensvorsprung und habe auch eine bestimmte Rolle, die ich hier in der Lehre übernehme. Aber das ändert nichts an meinem grundsätzlichen Menschenbild, dass alle mit ihren gleichermaßen berechtigten Ansprüchen hier zusammenkommen. Und das wurde mir oft ausgelegt als: Ach, Sie sind viel zu weich, Frau Klein. Ach, lassen Sie sich doch nicht so an der Nase herumführen. Und ist ja klar, dass das so nichts wird. Aber es wurde sehr gut nach meinem Empfinden.
Willkommen zu dieser Folge des Unconditional Teaching Podcast. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Jessica Koch,
Till Zibura
und mir, Katharina Pietsch. In unseren Publikationen, Vorträgen, Podcasts und Workshops machen wir uns stark für eine beziehungsreiche und machtsensible Hochschullehre. Heute sprechen Till und ich mit der Dozentin, Autorin und Coach Andrea Klein darüber, welches Menschenbild und welche Haltung gegenüber Studierenden dazu beitragen, mehr Freude beim Lernen zu haben. Schön, dass du da bist, Andrea. Hättest du Lust, einfach selber was zu dir zu sagen, wer du bist, was so dein Background ist, was du machst?
Ja, na klar. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, weil wir schon vor längerer Zeit gemerkt haben, dass wir in eine ähnliche Richtung denken und wir uns dann auch mal getroffen haben online und auch eine schöne Sache zusammen gemacht haben, nämlich ein Interview und Blogartikel. Und deswegen ist das jetzt für mich eine logische Fortsetzung, hier auch einfach mal ausführlicher zu sprechen. Und ich arbeite als selbstständige Dozentin, als Coach und Autorin für wissenschaftliches Arbeiten und habe jetzt aber kürzlich in diesem Sommer ein Buch rausgebracht, Mit Freude lehren, was eine coachende Haltung an der Hochschule bewirkt. Und wahrscheinlich sprechen wir ein bisschen mehr in die Richtung.
Ja, wir kennen uns im Prinzip über dieses Buchprojekt, weil du hast damals, das ist jetzt schon über 2 Jahre her, glaube ich, in der Schreiben an Hochschulen Mailingliste eine Anfrage rumgeschickt, wo du InterviewpartnerInnen gesucht hast für dieses Thema irgendwie Freude in der Lehre. Und mich hat das sofort angesprochen. Ich habe dir sofort geschrieben, weil das für mich auch schon immer ein Thema war. So dieses Gefühl, das ist eigentlich, dass man selber Freude daran hat, ist eigentlich was total Wichtiges. Und mir fehlt es aber in dem Diskurs. Das ist irgendwie was nicht so richtig vorkam für mich, sondern ich habe viel wahrgenommen, dass es viel Klagekultur gibt, so unter Lehrenden an der Uni, aber das Gegenteil hatte da irgendwie für mich nicht so richtig Raum. Ich habe so gedacht, oh, jemand, die sich für dieses Thema interessiert, und ich habe das dann angeschrieben und direkt gesagt, dass ich das total spannend fand und Lust hätte, bei diesem Interview mitzumachen. Und genau, darüber kennen wir uns. Und genau, ich war dann eine von deinen InterviewpartnerInnen für das Buch. Vielleicht können wir auch später nochmal ein bisschen genauer über die Interviews sprechen, weil ich das auch spannend finde, was mit wem du da noch gesprochen hast und was sich daraus vielleicht noch an Ideen ergeben hat. Aber was mich jetzt als erstes interessieren würde, wie bist du überhaupt dazu gekommen, über Freude an der Lehre nachzudenken? Also was waren vielleicht so Einflüsse oder Erfahrungen, die so dieses Thema bei dir angestoßen haben?
Ja, das ist genau das Stichwort, das du gesagt hast. Diese Klagekultur, die ist mir auch sehr aufgefallen. Also ich hatte KollegInnen, die über den Flur gelaufen sind auf den Weg zur Veranstaltung mit leichenbitter Miene, die aussahen, als könnte ihnen nichts Schlimmeres passieren, als dass sie jetzt da in die Lehre gehen müssten. Und ich selber habe das selten so empfunden. Also natürlich hat man Lieblingsveranstaltungen und andere, die man nicht so gerne hat. Aber meistens habe ich mich drauf gefreut. Und ich bin oft auch aus dem Büro raus und ja, mit frohem Schritt und guten Gedanken in die Lehre. Und habe anderen, wenn sie ebenfalls aufgebrochen sind, viel Spaß gewünscht. Und die haben mich immer sehr verständnislos angeschaut. Wie viel Spaß? Und na, ich bin froh, wenn es rum ist. Ja. Und das hat mich zum Denken gebracht. Das war der eine Strang sozusagen. Und der andere war die Coaching-Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Und irgendwann habe ich das gedanklich zusammengebracht und dachte, ja, durch diese Coaching-Ausbildung habe ich jetzt eine Bestärkung für meine Haltung. Das war eine andere Haltung, als die viele hatten, dort, wo ich gelehrt habe. Und in der Coaching-Ausbildung kam sehr viel, wo ich dachte, ja, ich fühle mich zwar hier an dem Ort falsch, an dem ich gerade lehre, aber es gibt andere Orte, an denen diese Haltung weiter verbreitet ist. Und dann habe ich mir überlegt, ob nicht meine positive Haltung eben zu diesen positiven Gefühlen in der Lehre führt, und bin dann weggekommen von Spaß hin zu Freude und dachte, ja, ich glaube, diese Coaching-Haltung hat was mit der Freude zu tun. Auch wenn ich es natürlich nicht beweisen kann oder mich da auch nicht wissenschaftlich rein vertieft habe. Also ich behaupte das vor allem erstmal. Nee. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die das ähnlich sehen. Und das hat sich in den Interviews dann auch gezeigt, tatsächlich. Und nicht nur da, auch jetzt. Also das Thema wächst ja gerade sehr.
Was würdest du sagen, ist jetzt das Besondere an dieser Haltung, wo du sagst, es gibt da irgendwie, hattest du eine andere Haltung, die du vorher schon hattest, die dich irgendwie unterschieden hat von den Lehrenden, die da nicht so viel Spaß oder nicht so viel Freude an ihrer Lehre hatten. Und wie hat sich vielleicht diese Haltung auch nochmal geklärt oder weiterentwickelt durch die Coaching-Ausbildung? Also gerade wenn du sagst, an der Hochschule hat das normalerweise nicht so Raum, das würde mich interessieren. Was ist so das Besondere? Wie würdest du das irgendwie fassen?
Ja, ich glaube, ich habe einfach ein grundlegend anderes Menschenbild, als viele es dort hatten. Also meine KollegInnen hatten oft mir vermittelt, dass sie eine Hierarchie sehen zwischen Lehrenden und Studierenden und mir auch den Eindruck vermittelt, man müsse mal nur eben richtig streng sein, dann funktioniert das schon alles. Und die Lehrperson gibt vor, was getan wird und wie es getan wird. Und das war nie mein Ansatz, weil ich dachte, ich habe hier mit Erwachsenen zu tun, auch wenn sie noch teilweise sehr jung sind. Aber ich sehe uns auf Augenhöhe, was das Grundprinzip angeht. Und ich bin einfach nur die mit Erfahrungs- und Wissensvorsprung und habe auch eine bestimmte Rolle, die ich hier in der Lehre übernehme. Aber das ändert nichts an meinem grundsätzlichen Menschenbild, dass alle mit ihren gleichermaßen berechtigten Ansprüchen hier zusammenkommen. Und das wurde mir oft ausgelegt als: Ach, Sie sind viel zu weich, Frau Klein. Ach, lassen Sie sich doch nicht so an der Nase herumführen. Und ist ja klar, dass das so nichts wird. Aber es wurde sehr gut nach meinem Empfinden. Und mir war umgekehrt eher klar, dass die KollegInnen an manchen Stellen wenig erreichen konnten und dass die Studierenden sich einfach gefügt haben. Also sie haben sicherlich was erreicht, aber andere Dinge als die, die mir wichtig gewesen wären.
Ja, ich glaube, es gibt total viele Erfahrungspunkte, wo Katharina und ich gut anknüpfen können und ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Manchmal, wir haben uns so darüber unterhalten, manchmal, dass es so aussieht, als hätten wir in unseren Seminaren komplett andere Studierende als unsere KollegInnen, obwohl das nicht sein kann. Es sind genau die gleichen Studierenden, ne? Also zumindest eine große Überschneidung. Aber was diese Klagekultur dann an Diskurs eben an die Oberfläche stellt, sind so komplett andere Sachen gewesen, als wir in den Blick genommen haben oder die wir fokussiert hätten für unseren eigenen Unterricht, dass es so aussah, als ob es da überhaupt keinen Common Ground gibt zwischen unseren Erfahrungen, die oft positiv waren und viel mit Freude zu tun hatten und Kommunikation und manchmal auch mit Sorge, ne? Aber auch wenn wir uns Sorgen um Situationen gemacht haben, die nicht gut funktioniert haben, ist es eine andere Form von Sprache als diese Klage- oder Leidenskultur, die sich, die ja auch dann viel mit Beschwerde oder mit Commiseration, mit gemeinsamem Leiden zu tun hat und daraus Energie zieht irgendwie, aber diese Energie ist ja auch wieder selbstverstärkend. Und ich glaube, wir hatten ein bisschen auch das Glück, dass wir gemeinsam angefangen haben zu lehren, als wir noch Studierende waren. Das heißt, wir waren tatsächlich eher auf Augenhöhe mit den Leuten, die in unseren Seminaren saßen und mussten uns viel Gedanken darüber machen, wie gehen wir jetzt mit diesem paradoxen Hierarchiegefälle um, weil auf einmal haben wir Verantwortung dafür, Studienleistungen zu lesen oder sogar Prüfungen abzunehmen und so. Und haben wir uns früh damit auseinandersetzen müssen, dass das eigentlich nicht so zusammengeht, wie wir das wollen.
Aber also das finde ich auch gut, dass ihr euch da so auseinandergesetzt habt, weil bei vielen, die sehr jung in die Lehre einsteigen, schlägt das ja auch ins Gegenteil um. Die werden ja dann besonders streng, um sich abzugrenzen und zeigen mal so richtig, wer hier Herr im Haus ist. Und das finde ich gut, dass ihr da euch ganz bewusst Gedanken gemacht habt, ob das nicht auch anders gehen kann.
Ist auch in meinen Workshops oft eine Frage von insbesondere Lehrenden, die jetzt ihr erstes Seminar vor sich haben, ganz junge Promovierende, ne, die gerade erst ihren Masterabschluss haben, jetzt ihr Promotionsstudium beginnen und da die ersten Lehrveranstaltungen machen müssen. Wie verschaffe ich mir Respekt oder wie verschaffe ich mir mehr Respekt?
Ich glaube, dass wir beide da total profitiert haben von unserer Schulerfahrung. Till war sowohl auf der Laborschule Bielefeld als auch auf dem Oberstufenkolleg Bielefeld, also den beiden Bielefelder Schulprojekten, und ich war auf dem Oberstufenkolleg. Und ich glaube, dass wir beide aus dieser Zeit einfach eine Erfahrung mitgenommen haben, die total gut zu dem passt, was du beschrieben hast. Also dieses, dass man sich grundsätzlich auf Augenhöhe begegnet und dass das nicht bedeutet, dass man natürlich nicht die fachliche oder auch didaktische Expertise von LehrerInnen anerkennt, aber dass trotzdem da ein menschliches Miteinander stattfindet, was auf einer grundsätzlichen Ebene eine Gleichberechtigte ist. Oder wir verwenden super gerne den Begriff von Jasper Juhl dafür, Gleichwürdigkeit, ne? Weil er eben sagt, über Wert zu sprechen ist immer ein bisschen problematisch, aber Gleichwürdigkeit ist eben der Begriff, den er verwendet, um zu fassen, dass wir die gleiche Würde haben, dass wir als Personen erstmal auf gleicher Ebene stehen. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir beide diese Erfahrung gemacht haben, in einem Schulkontext gewesen zu sein, wo wir erlebt haben, wie sich das anfühlen kann, wenn so eine Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden so ist, dass diese Augenhöhebeziehung grundsätzlich da ist und einfach zu der Kultur der Schule gehört. Und ich glaube, das war für uns beide, als wir angefangen haben, Lehre zu machen, ganz klar. Wir wollen, das ist unser Vorbild und nicht das Vorbild, was wir an der Uni ganz viel hatten, wo es eben um Hierarchie und Distanz und so weiter ging. Also ich glaube, da haben wir einfach total profitiert, dadurch, dass wir was anderes schon kannten. Und es ist aber auch total klar, dass wenn Lehrende das nicht tun, dass es auch schwer ist, überhaupt sich was anderes vorzustellen.
Hast du biografische Ansätze, weil wir jetzt über Schule und unsere Anfänge von Lehre gesprochen haben, hast du biografische Erfahrungen, die dich eher in so ein Menschenbild sozialisiert haben, das anders ist als das Hegemoniale an der Universität?
Puh, kann ich gar nicht so direkt sagen, dass das jetzt so gewesen wäre, wie bei euch die Schule zum Beispiel. Ich war auf einer ganz klassischen, normalen Schule und ich war auch eine sehr angepasste Schülerin, fand das damals aber auch nicht schlimm. Also für mich hat das normale Schulsystem sehr gut funktioniert. Und von daher hatte ich da keine Probleme. An der Uni war ich sowieso eingeschüchtert, weil ich das Ganze nicht kannte. Ich war die Erste aus der Familie, die studiert hat, und dachte mir so, na, das wird schon so seine Richtigkeit haben, wenn das hier so ist. Und ich kann nicht genau sagen, wie ich dann auf diese Gedanken kam, aber vielleicht war ein großes Puzzlestein tatsächlich, dass ich mich beim wissenschaftlichen Arbeiten und bei den Arbeiten der Studierenden so gewundert habe, wieso ich so wenig kritisches Denken lese und so viel einfach Arbeiten bekommen habe, die versucht haben, Anforderungen zu erfüllen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Gedanke losgegangen, was könnten die Hintergründe sein, woran könnte das liegen?
Was hast du dann gedacht, was die Hintergründe sind?
Ja, eben, also genau das, dass die Studierenden aus einem Schulsystem kommen, in dem ihnen gesagt wird, so hier sind die Anforderungen, erfülle sie jetzt bitte und dann wirst du mit einer guten Note belohnt. Und dieses Denken haben sie dann an der Hochschule fortgesetzt. Also es ging ganz oft darum, in meinen Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, wer denn dann wohl hinterher die Arbeiten wohl lesen wird. Also das war eine ausgelagerte Veranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten, die nicht direkt mit der Fachlehre verknüpft war. Und die Studierenden haben Arbeiten geschrieben, von denen nicht von Anfang an klar war, wer sie lesen wird. Und dann kam natürlich immer die Frage auf, ja, die eine sagt so und der andere will es aber anders. Und wie ist es denn jetzt quasi richtig? Das war ja noch eine andere Baustelle. Und darüber sind wir in die Diskussion gekommen, dass es eben ganz oft beim wissenschaftlichen Arbeiten kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass es auch viel um Plausibilität, aber auch um Konventionen geht. Und darüber dann eben ist dieser Gedanke so stark hochgekommen, dass ich gemerkt habe, den Studierenden fehlt geistige Kapazität, um sich mit dem Inhalt zu beschäftigen, weil sie so damit befasst sind, die Anforderungen zu ahnen oder die Begutachtungspersonen zu lesen, zu antizipieren, was denn da jetzt gefragt sein könnte, als dass sie sich mal damit hätten beschäftigen können, was sie eigentlich gerne hinschreiben möchten.
Ja. Das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, auch viel gesehen haben, dass gerade StudienanfängerInnen es schwerer fällt, ihre Mindreading-Skills, die aus der Schule hoch entwickelt sind, ne, aber wo sie aber auch eine kleinere Anzahl von LehrerInnen haben und die direkt kennen und Anforderungen oft klarer formuliert sind, auch schwer auf die Universität übertragen können und dann sich richtig verloren fühlen. Und es betrifft gerade Studierende, die mit guten Noten an die Uni kommen und auf einmal sehen, die alle ihre Strategien, um diese guten Noten zu erreichen, greifen jetzt nicht mehr so richtig, weil im selben Fach, in derselben Disziplin Leute ihnen ganz andere Anforderungen vorsetzen und es viel schwerer ist, zu erraten oder sich anzueignen, was sie tun müssen für diese guten Noten.
Und es ist auch wirklich, ich glaube, man kann das nicht stark genug betonen, wie grundsätzlich der Unterschied ist, ob ich Lernen verstehe als Anforderungen zu erfüllen oder Lernen verstehe, ich möchte eine Beziehung zu dem Gegenstand für mich aufbauen. Das ist meine Beziehung, die gehört erstmal nur mir selber und ich möchte rausfinden, was das für mich bedeutet, wie ich damit arbeiten kann, was mich daran interessiert, was dann meine Strategien sind, die dazu führen, dass ich da ein Ziel erreichen kann, was mir gefällt. Ich glaube, das ist wirklich grundsätzlich unterschiedlich und ich stimme dir total zu, was du gesagt hast, Andrea, dass es wirklich, wenn man so viel Kapazität darauf verwendet, diese Anforderungen zu verstehen, zu entschlüsseln, Gedanken zu lesen, das zu versuchen zu erfüllen. Natürlich hast du dann für das andere, also entweder hast du keine Kapazität dafür oder es kommt dir auch gar nicht in den Sinn, dass das überhaupt geht und das Lernen überhaupt so aussehen kann. Und für unser Fach, wir haben ja beide in der Anglistik, also in der anglistischen Kultur- und Literaturwissenschaft gelehrt, wir haben da ganz viel die Erfahrung gemacht, dass sich dieses Phänomen vor allem auf solche Sachen wie Interpretation, also wir interpretieren ja kulturelle Produkte, bezieht und dass es ganz schwer ist, für Studierende zu verstehen, es geht uns als Lehrende nicht darum, von denen eine ganz bestimmte Musterinterpretation zu bekommen. Es geht uns nicht darum, dass sie rausfinden sollen durch Raten oder was auch immer, was wir von denen hören wollen, sondern dass sie selber eine eigene Beziehung zu diesem kulturellen Produkt zum Beispiel und einer theoretischen Herangehensweise und einem theoretischen Blick darauf entwickeln sollen, eine Interpretation zu argumentieren, die auch niemand anderes hätte leisten können. Und dass das was total Wertvolles ist, wenn jemand aus so einer kreativen, kritischen, interessierten Herangehensweise dann was macht, was einzigartig ist und total spannend ist. Und wir haben irgendwann gemerkt, was unsere Studierenden dafür von uns am meisten brauchen, ist nicht so sehr mehr Wissen oder mehr Regeln oder mehr Anleitung, sondern die brauchen vor allem, dass wir ihnen die Erlaubnis geben, einfach zu sagen, das ist das, was mich interessiert, oder ich habe hier eine Idee, wie man zum Beispiel so eine Interpretation aussehen könnte, oder auch zu sagen, wir haben hier einen Sekundärtext gelesen von einer etablierten Interpretation, aber ich stimme mit dem nicht überein, weil ich finde, dass man es auch anders interpretieren kann, und ich traue mich jetzt einfach mal, das auf den Tisch zu bringen und die Erlaubnis dafür zu geben und Lehrkontexte zu machen, wo diese Erlaubnis irgendwie stark spürbar ist. Das ist sowas Schönes zu sehen, wenn wir mit Studierenden am Anfang ihres Studiums zu tun haben und die noch gar nicht wissen, dass das möglich ist und noch sehr geprägt sind von dieser Idee von Musterinterpretation, und dann im weiteren Verlauf aber auf einmal merken, was die für coole Ideen haben, und dann zum Beispiel die Erfahrung zu machen, diese Menschen auf einer Studierendenkonferenz zum Beispiel ihre Forschung vorstellen zu sehen. Es ist so, also wir reden über Freude, denn ich rede jetzt gerade über einen von diesen Punkten, der mir so viel Freude an der Lehre macht, das zu sehen. Und dafür braucht man aber, glaube ich, als allererstes überhaupt dieses Erlaubnis geben dafür, dass das überhaupt nicht nur da sein darf, sondern dass das eigentlich auch das ist, worum es bei Wissenschaft geht.
Ja, also in unserem Interview hattest du auch das Stichwort Souveränität damals aufgebracht, und das passt jetzt meiner Meinung nach hier wieder hervorragend, weil die Studierenden souverän werden in dem, was sie tun, aber gleichzeitig brauche ich natürlich auch souveräne Lehrende. Also ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit meinen Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten die Studierenden so ein bisschen versuche zu lupfen, ihnen ein bisschen eben diesen Rückenwind zu geben oder diese Erlaubnis, wie du es jetzt genannt hast, dann wurden sie oft von anderen Bewertungspersonen wieder runtergedrückt, weil die das Formale so überbetont haben und weil sie nicht souverän genug waren zu sagen, okay, hier ist jetzt mal ein Sachverhalt verargumentiert, das ist aus meiner fachlichen Perspektive nicht ganz zu Ende gedacht, aber hey, hier sitzt jemand im ersten Semester und hat zumindest mal versucht, konnte aber nicht wissen, dass X, Y und Z, sondern das wurde dann im Keim erstickt. Das war dann falsch, das war blöd, da war vielleicht auch noch nicht korrekt zitiert, und dann ja, war das halt mit der Arbeit zu Ende. Ne? Dann war die nicht bestanden und musste nochmal geschrieben werden. Und das war so schade. Also für mich fängt das bei den Lehrpersonen eben an, auch. Das, ja, also da fehlt oft auch Reflexion über die eigene Rolle und auch Reflexion darüber, dass vielleicht in dem Kontext, in dem man gerade ist, das wissenschaftliche Arbeiten auch ein bisschen anders gemacht wird als damals, als man es selbst gelernt hat. Es war jetzt eben nicht so ein Kontext wie bei euch, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Anglistik studiert und ich lehre in der Anglistik, sondern es war ein bisschen fachlich gemischter und vielleicht auch daher etwas unglücklich. Aber ich sehe das trotzdem auch bei anderen, die geben dann Setzungen vor. So ist es hier, so war es schon immer. Und man muss es nicht verstehen können, macht's einfach. Und das ist mir völlig logisch, dass das bei den Studierenden dann oft Widerstand hervorruft. Mhm.
Ich finde es auch tatsächlich total interessant zu sehen, wie schwer das für Lehrende fällt, Studierenden Arbeiten auf einer Ebene so ähnlich zu betrachten, wie sie das von Arbeiten ihrer KollegInnen tun würden, nämlich tatsächlich erstmal zu versuchen zu verstehen, was ist die Idee, die da vermittelt werden soll. Ne, Till, vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen genauer was dazu sagen, dass deine Erfahrung ja ist mit dieser revisionsorientierten Schreibberatung, die du viel machst, dass der erste Schritt in der Response, die zu diesem Prozess gehört, die ich als, als Lehrende, die einen Schreibprozess begleitet, schreibe, ist zusammenzufassen, was ist aus meiner Sicht die Idee, die die Studierende in ihrem Text versucht zu verfolgen. Also im Prinzip so eine Art Abstract oder Summary von dem Text zu schreiben. Und das ist ja was, was wir, also als Wissenschaftlerin ist das unser täglich Brot. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt zu verstehen, okay, was ist hier die inhaltliche Kernaussage von einem Text aus unserer Diskursgemeinschaft. Aber in dem Moment, wo es um Studierende geht, fällt uns das offenbar total schwer.
Ja, es hat knüpft auch an verschiedene, oder an zwei Punkte an, die du, Andrea, eben auch noch aufgebracht hast oder am Anfang aufgebracht hast, wo es darum geht, um die Kommunikationssituation, in der Studierende sich sehen. Ne? Wir erwarten von ihnen, dass sie inhaltliches Interesse haben und inhaltliche Argumente aufbauen und sie selber sind aber nur an den formalen Kriterien erstmal interessiert von wissenschaftlichem Schreiben und wie mache ich das denn richtig? Dann hast du von Bewertungspersonen gesprochen. Das fand ich sehr, sehr passend, habe ich mir direkt notiert, den Begriff. Als Lehrende haben wir eine objektive Bewertungsrolle, weil wir unter dem Zwang stehen, Noten geben zu müssen. Aber ob wir uns als Bewertungspersonen sehen und gerieren, darüber haben wir ein bisschen Agency auch, ne? Und für viele Lehrende ist es aber viel einfacher, eben diese Rolle als Bewertungsperson anzunehmen und dann zack, zack, zack mit nach eben Kriterienkatalog eben Arbeiten durchzubewerten, weil sie unter großem Zeitdruck stehen. Also ich habe dafür auch Verständnis, dass das manchmal so sein muss. Gleichzeitig unterstützen sie aber damit die Kommunikationssituation, in der Studierende sich sehen, dass sie nämlich nach formalen Kriterien schreiben und nicht auf inhaltliches Interesse oder argumentative Positionen hin. Und das ist dann fatal, wenn eigentlich Lehrende gerne inhaltliche Arbeit und Positionen und Argumente sehen wollen, weil das eben das Wissenschaftliche ist. Also signalisieren, ich bewerte eigentlich was ganz anderes, als mich interessiert. Und da bricht dann das ganze Kommunikationsgebäude zusammen, ne? Weil die Studierenden auch nicht mehr verstehen, was ist eigentlich wissenschaftliche Kommunikation. Und der Dreh zu den Responses oder Peer Reviews, wie ich sie mittlerweile lieber nenne, weil es nochmal halt das stärkt, wie wir das kennen, ist, dass ich versuche, in meiner Schreibbetreuung Überarbeitungsprozesse zu erlauben, so wie wir das für jeden professionellen wissenschaftlichen Artikel oder Beitrag auch erlauben würden. Und als ersten Schritt auf einen Entwurf mir geben lasse und daraufhin eine Peer Review schreibe. Und die beginnt eben genau mit dieser Summary, mit dieser objektiven Zusammenfassung. Was ist hier eigentlich das Argument, so wie ich das lese? Und hat dann ein paar andere Schritte. Darüber habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Aber dieser erste Schritt hat meiner Erfahrung nach schon eine ganz starke Wirkung in Bezug auf die Kommunikation. Also ich deinvestiere mich performativ gegenüber den Studierenden von meiner Bewertungspersonenrolle und nehme das Paper, was ich bekomme, die Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit als wissenschaftliches Werk ernst und spiegle erstmal, wie funktioniert das für mich in der Aussage, in der inhaltlichen Aussage, nicht in der formalen Güte oder sowas. Und dann kommt der Schritt dazu, eine Review zu schreiben, eine Wertschätzung und dann konstruktives Feedback, aber wenig auf so formalen Ebenen, sondern eher auf inhaltlich-argumentativen Ebenen. Und für Studierende, weil das ja nur die Draft-Version ist, nur ein Entwurf, hat das den Effekt, dass sie sich stärker auf die Kommunikationsebene einlassen können, weil ich ihnen das vormache im Prinzip. Und dann ist oft der Wille, eine Überarbeitung zu schreiben, die mehr kommunikativen Intent, mehr kommunikative Absicht verwirklicht, sage ich mal, groß, statt auf meine formalen Kriterien zu gucken und ob sie es alles richtiger machen können, als es vorher war.
Ja, ich habe da zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast, Till. Der eine ist, es geht ja noch schlimmer. Manchmal wird sogar von KorrektorInnen gesprochen. Mhm. Und das ist ganz schlimm, wenn das an die Studierenden gelangt, weil die hatten mich dann teilweise auch gefragt, haben Sie meine Arbeit schon korrigiert? Ja. Nö, habe ich auch nicht vor. Und dann waren die natürlich irritiert. Wieso haben sie nicht vor, die zu korrigieren? Nee, ich werde die begutachten. Ja. Das war der eine Gedanke. Und der andere war, weil du gerade das Stichwort Schreibbetreuung aufgebracht hast. Ich glaube, da würden viele Lehrende sogar sagen, da fühlen sie sich gar nicht zuständig. Also viele, habe ich den Eindruck, fühlen sich zu einem gewissen Punkt dafür zuständig, das fertige Produkt anzunehmen und irgendwie, wie wir es jetzt nennen wollen, bewerten, begutachten, korrigieren oder was auch immer sie damit tun, und fühlen sich aber bis auf vielleicht ein, zwei Sprechstundentermine gar nicht dafür zuständig, was im Prozess abläuft und eben diese kommunikative Ebene, die du genannt hast. Ich glaube, viele Lehrende sehen sich da nicht als SchreibexpertInnen, obwohl sie es ja in den meisten Fällen sind, ja, und viel eigene Erfahrung mitbringen, und befassen sich auch gar nicht damit, dass es sowas gibt wie Schreibforschung oder Schreibdidaktik. Ja. Das ist ja vielen, also ist ihnen fremd und liegt ihnen fern. Und ich habe auch den Eindruck, es sind die allerwenigsten, die sagen, oh ja, das ist ja spannend, das könnte mir ja sehr helfen, wenn ich mich damit mal beschäftige. Und das ist schade.
Und es wird oft unterstützt von Studiengängen, die sowas wie Academic Writing oder überhaupt wissenschaftliches Schreiben lernen oder Wissenschaftspropädeutik in einem weiteren Rahmen auslagern in Tutorien oder eigene Kurse, ne? Das ist, macht irgendwie Sinn unter so einem Effizienzgedanken und unter der Annahme, dass Wissenschaftspropädeutik was ist, was Fachlehrende nicht gerne unterrichten. Aber es macht keinen Sinn für die Einbindung von Studierenden in wissenschaftliche Diskursgemeinschaften, was eigentlich und unser ideales und ideelles Ziel ist in wissenschaftlicher Lehre schon. Wo auch die Fachlehrenden mitgehen würden oft, ne? Wenn sie nicht total desillusioniert sind von Lehre, dann würden sie ja schon sagen, doch, mir geht es darum, Studierende dazu zu ermutigen, sich als AnglistInnen zu sehen oder als HistorikerInnen oder als ErziehungswissenschaftlerInnen. Dazu bilden wir sie aus. Also wie soll ich das anders sehen? Ne? Aber wie die Studiengänge strukturiert sind, ist dann dazu oft nicht so förderlich, weil es diese Auseinanderdividierung von wissenschaftlichem Arbeiten und Wissensinhalten oder so gibt.
Ja, also ich finde die Kombination gut. Also ich finde, es spricht einiges dafür, tatsächlich Propädeutika zu haben und es ein Stück weit auszulagern. Finde aber nicht gut, wie es gemacht wird. Und stimme völlig zu, ja, es muss auch in die Fachlehre, es muss in den Diskurs eingebettet sein. Und zu diesem ersten Punkt tatsächlich, an manchen Hochschulen, in vielen, vielen Studiengängen gibt es das ja überhaupt nicht. Da ist ja immer noch der Gedanke, naja, die Studierenden werden sich das schon selbst beibringen, wie das geht. Das ist ja erschreckend weit verbreitet. Mhm. Und dann, wie du gesagt hast, oft wird ja im Propädeutikum von jemandem gelehrt, der einfach nicht schnell genug Nein sagen konnte. Also, und ich komme aus dem Sport ursprünglich, ich habe viel Zeit mit Sport verbracht, und da gibt es so eine Devise, und die heißt, die besten TrainerInnen zu den Jüngsten. Und eigentlich müsstest du ins Erstsemester die Besten in dem Fach stecken, damit die aus der Vogelperspektive mit den Studierenden gemeinsam auf das Fach schauen können und dann schauen können, wie läuft denn Wissenschaft hier bei uns, und vor dem Hintergrund können wir mal darüber sprechen, wie zitiert wird, meinetwegen. Das ist ja das Unspannendste eigentlich an allem. Und das fände ich einen gelungenen Ansatz, wenn das so verknüpft würde.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Andrea Klein. Im zweiten Teil sprechen wir zum Beispiel über Entwicklungsorientierung statt Defizitorientierung, darüber, wann wir Freude in der Lehre erleben und welche institutionellen Bedingungen uns das noch leichter machen würden.